Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Jana Münkel. Zu Gast ist
die Schriftstellerin Nora Bossong. Sie schreibt Lyrik, Romane und Essays, für die sie mehrfach ausgezeichnet worden ist. Zuletzt mit dem Josef-Breitbach-Preis, dem Thomas-Mann-Preis und dem Elisabeth-Langesser-Literaturpreis. Ich sage herzlich willkommen hier im Studio.
Hallo, guten Tag.
Frau Bossong, Sie machen gerade einen Fernkurs an der Domschule Würzburg und zwar in katholischer Theologie. Was haben Sie denn da zuletzt gelernt?
Ich bin jetzt gerade bei den Paulusbriefen. Wenn man die Bibel kennt, weiß man, das ist schon relativ am Ende zumindest des ganzen Textkonvoluts.
Okay, weil ich habe mich gerade ertappt gefühlt, das ist also nicht Altes Testament?
Nee, Paulus kam tatsächlich nach Jesus Christus, das heißt, das ist dann logischerweise Neues Testament. Er war jemand, der mit sehr viel Furor die Christen bekämpft hat. Er hatte dann in Damaskus oder bei Damaskus ein Erlebnis, dass ihm Jesus Christus erschienen ist und ihn fragt, warum verfolgst du mich eigentlich? Und das war für ihn so der Wendepunkt und er ist zu einem der überzeugtesten Christen geworden, der überhaupt dieses Weitertragen der Frohbotschaft oder der Evangelien mit Petrus zusammen sehr vorangetrieben hat, der auch für die Öffnung der Heiden eingetreten ist. Also dass es nicht nur jüdische Menschen diese Botschaft betrifft, sondern dass es eine universale Sendung ist. Und das ist, glaube ich, eine ganz interessante Wendung. Also wir werden ja, glaube ich, über einige Punkte wie Furor vielleicht im Laufe der Sendung nochmal reden, auch Menschen mit anderer Meinung zu verfolgen. Und da kann man sich vielleicht am Damaskus-Erlebnis von Paulus ein bisschen orientieren und mal überlegen, ob man vielleicht die Dinge auch anders sehen kann.
Und ist das dann auch der Paulus, nach dem dieses Sprichwort geht, vom Saulus zum Paulus?
Genau, und vorher hieß er Saulus und sozusagen Paulus ist dann der geläuterte Paulus.
Nora Bossong hier noch mit einem kurzen Bibelexkurs bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Und wir schauen wie immer gemeinsam auf die Themen dieses Tages. Und ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Heute feiert das Grundgesetz 75. Geburtstag. Und das wird pompös im Berliner Regierungsviertel gefeiert. Wir haben hier meinen Gast Nora Bossong, die Schriftstellerin, und ich gerade Phoenix laufen, den Livestream. Da ist gerade Beethovens berühmte 5. Sinfonie zu Ende gegangen. Also zur Erinnerung, ist das. Wir mussten alle auch noch mal kurz nachrufen, welche es war. Und die große Party geht aber jetzt gerade erst los. Und ich habe hier nebenbei, habe ich ja schon gesagt, den Sender laufen, der überträgt die Feierlichkeiten. Und ich sehe jetzt gerade laufen Zitate von Prominenten zum Grundgesetz. Hören wir doch mal kurz rein.
Ist schwarz, rot, gold.
Die Parteien wirken bei der politischen Willensbildung des Volkes mit.
Zur Verwirklichung eines vereinten Europas wirkt die Bundesrepublik Deutschland bei der Entwicklung der Europäischen Union mit.
Ja, das erste hier war gerade Friedrich Merz, der etwas zum Grundgesetz gesagt hat. Und Nora Bossong, wir haben ja vorher auch die Bilder gesehen von diesen wirklich vielen Menschen, die da im Regierungsviertel sitzen. Eine Bühne, man sah viel Rot. Also wirklich schon pompös aufgefahren. Ist das, was Sie da gesehen haben, eine angemessene Party für das Grundgesetz?
Ja, ich wüsste nicht, wie sie sonst aussehen sollte. Es ist ja auch ein, nicht ganz runder, aber sozusagen eine gewisserweise in unserem Zahlenverständnis große Zahl, nicht irgendwie 71. Geburtstag oder so. Und ich glaube, dass das Grundgesetz natürlich etwas ist, was zum einen 1, 2, 3, schon gar nicht 4, 5 Jahre vor ihrem Erlassenwerden so ohne weiteres denkbar gewesen wäre für diese Bundesrepublik, die damit auch überhaupt ihren Grundstein bekommen hat. Wir können uns unglaublich glücklich schätzen, dass wir diese Verfassung haben. Zudem glaube ich, dass sie etwas ist, was, man redet ja manchmal von Verfassungspatriotismus, dass es etwas ist, worauf wir uns mit deutscher Nationalität gut verständigen können. Weil natürlich ist die deutsche Geschichte durch den Nationalsozialismus etwas, was sie überhaupt sehr, sehr schwer und mit ganz vielen Einschränkungen und Nebenbedingungen zur Identifikation eignet. Eine solche Verfassung, die sich aber schon in Artikel 1 zur Menschenwürde bekennt, ist etwas, was ich großartig finde, was als Identifikationsmittelpunkt toll ist für alle Menschen, die hier leben, ob sie seit 10 Generationen hier leben oder seit einer. Von daher, ja, also ich glaube, was sollte man so groß feiern, wenn nicht das Grundgesetz?
Und Sie sind, weil Sie gerade den Artikel 1 so abfeiern, in guter Gesellschaft. Heute hatten wir Norbert Lammert im Deutschlandfunk im Interview, CDU-Politiker und ehemaliger Bundestagspräsident. Und der hat auch deutlich gemacht, wie sehr er Fan des Artikels 1 ist.
Das ist ja erkennbar keine Tatsachenbehauptung, sondern es ist umgekehrt der Appell, der sich aus der Erfahrung ergeben hat, dass die Würde des Menschen antastbar ist und dass der Schutz der Menschenwürde die erste, oberste und nicht verhandelbare Aufgabe jedes jedenfalls demokratisch verfassten Staates ist. Deswegen heißt ja im Übrigen auch der folgende Satz, die nachfolgenden Grundrechte binden Gesetzgebung, Rechtsprechung und ausführende Gewalt als unmittelbar geltendes Recht. Das ist eine geniale Eröffnung.
Was macht denn Artikel 1 für Sie noch auch zu einer genialen Eröffnung?
Ich würde Herrn Lammert da erstmal grundsätzlich zustimmen. Die Würde des Menschen, das muss man ja unterscheiden von einfach nur dem Leben des Menschen. Die Würde geht noch darüber hinaus. Ich habe hier mal was mitgebracht. Mensch. Ich könnte auch mal was mitbringen. Und zwar von Pico della Mirandola über die Würde des Menschen. Das ist ein mittelalterlicher oder Renaissance, Moment, jetzt bin ich hier gerade selbst in meinem 15. Jahrhundert. Also ein Philosoph des 15. Jahrhunderts. Eine Live-Sendung kann man nicht rausschneiden, wo ich mich hier gerade versprochen habe. Egal. Ich zitiere ihn jetzt.
Das Gespräch hier am Küchentisch. Da darf man sich auch mal versprechen.
Und zwar definiert er die Würde des Menschen noch sehr christlich. Weder haben wir, damit ist Gott gemeint, dich, den Menschen, himmlisch noch irdisch, weder sterblich noch unsterblich geschaffen, damit du wie dein eigener in Ehre frei entscheidender, schöpferischer Bildhauer dich selbst zu deiner Gestalt ausformst, die du bevorzugst. Das finde ich eine wahnsinnig tolle Beschreibung dessen, was der Mensch eben über das Existieren hinaus ist. Wir haben die Freiheit, uns zu etwas ganz Tollem zu machen, aber auch abgründig zu sein. Und diese, also quasi, es geht da um die Freiheit des Menschen, auch um den freien Willen, die uns mit einer wirklich in uns ruhenden Würde ausstattet, in Abgrenzung zu früheren Würdebegriffen, die immer auf Würdenträger nur gemünzt waren. Das heißt, der Kaiser, dem kam eine Würde zu, aber uns noch nicht, solange wir nicht diese Position haben.
Wo ich es auch spannend fand, weil da klang ja trotzdem auch der Schöpfer an. Ne? Also
ja.
Gott, der dann doch wieder über allem steht, in dieser Auslegung zumindest.
Natürlich.
Sehen Sie das auch so?
Das sehe ich auch so, ja. Ich glaube, wir tun gut daran, uns nicht für das Höchste von allem zu halten. Das führt zu einem menschlichen Narzissmus, der etwa im Nationalsozialismus, wo ein Führer die Rolle eines Gottgleichen angenommen hat, zu sehr katastrophalen, schlimmsten Folgen geführt hat.
Ich bin heute, um auch diesen Artikel 1 nochmal zu konkret zu machen, an einem Artikel in der Süddeutschen Zeitung hängen geblieben. Da geht's um, genau, ich habe es gesagt, die Würde des Menschen und zwar ganz konkret um Frühchen in der Charité, also frühgeborene Babys, die so früh geboren wurden, dass sie nur mit Maschinen am Leben gehalten werden können. Und da hat ein Chefarzt, finde ich, total eindrücklich geschildert, was dieser Artikel 1 im Alltag bedeutet. Da geht es nämlich dann für die Eltern und auch für die Ärzteschaft natürlich um die super schwierige Abwägung, was denn dieser Artikel 1 dann wirklich für diese kleinen Frühchen bedeutet. Also da geht es dann wirklich ums Abwägen zwischen Recht auf Leben, das gegeben sein kann, wenn man die Maschine anlässt sozusagen, aber eben auch der Abwägung, wie sich zum Beispiel eine ganz schwere Fehlbildung auf das Leben des Kindes in Würde auswirken würde. Und diese extrem schwierige Entscheidung, die ich selber niemals treffen müssen möchte sozusagen, was da dann mehr wiegt.
Ja gut, da würde ich jetzt vielleicht ein bisschen katholisch argumentieren und ich habe Schwierigkeiten, wenn man Menschen, die eine bestimmte Beeinträchtigung haben, die Würde abspricht. Es ist, glaube ich, nicht damit gemeint. Und das sind ja Debatten, die wir auch kennen, also um bei den Nationalsozialisten zu bleiben, die haben Euthanasieprogramme durchgeführt, um in Anführungszeichen, so wie Sie es genannt haben, unwertes Leben auszumerzen. Und ich habe große Schwierigkeiten, wenn man die Würde eines Menschen in seiner absoluten, ja, Unversehrtheit sieht. Auch ein versehrter Mensch hat seine Würde und das ist etwas, was, glaube ich, manchmal auch vergessen wird in Debatten und woran ich zu erinnern nur appellieren kann.
Jetzt argumentieren Sie ja viel aus der theologischen Perspektive. Sie sind aber gleichzeitig eine Schriftstellerin, die natürlich nicht nur diese Brille auf hat. Wie ist denn bei Ihnen da Wie passiert denn da in Ihrem Kopf diese Abwägung? Wirklich, also nehmen wir mal Beispiel Corona. Da ging es ja auch ganz viel in vielleicht ein bisschen abgestufterer Form, aber auch diese Frage, was macht ein Leben gerade würdig in dieser Zeit versus wir müssen uns alle schützen, weil wir möglicherweise andere mit unseren Keimen töten?
Ja, naja, das war ja zum Beispiel ein Punkt, wo Wolfgang Schäuble damals noch mal auf diesen Würdebegriff verwies und sagte, dass es eigentlich das, wenn wir wirklich einen unveräußerlichen Mittelpunkt unseres Grundgesetzes haben. Wortwörtlich hat das anders gesagt, aber sinngemäß, dann ist es die Würde des Menschen. Und genau diese Abwägung zwischen diesen zwei unglaublich großen Gütern, also der Schutz meines Lebens und aber auch der Schutz meiner Würde, die da teilweise gegeneinander standen. Nun ist natürlich erstmal der Schutz des Lebens absolut wichtig. Und mit Würde kann ich auch nicht mehr so viel anfangen, wenn ich tot bin. Aber ein Beispiel wäre etwa, isoliert sterben müssen, um möglicherweise andere zu schützen. Ist das noch würdevoll? Ist es würdevoll, wenn nahe Angehörige, Freunde, wie auch immer, denjenigen, der gerade das Leben verlässt, nicht mehr sehen dürfen? Oder müssen wir hier sagen, wir sollten die Würde nicht vergessen und da abwägen? Es kann keine ganz klare Entscheidung geben, also weil es einfach beides sehr, sehr, und es muss zentral sein, dass im besten Fall beide Güter geschützt werden, so gut es geht. Aber nur der Schutz des Lebens zu 100% mag die Würde des Menschen an einigen Punkten nicht ganz zu schützen verstehen.
Noch ein Fakt für Sie auch, liebe Hörerinnen und Hörer, zum Schluss, weil ich das auch nochmal eindrücklich fand, das mir nochmal deutlich zu machen. Für Artikel 1, über den Nora Bossong und ich jetzt gerade gesprochen haben, gilt die sogenannte Ewigkeitsklausel. Das heißt sozusagen, auch bei einer Verfassungsänderung darf Artikel 1 nicht angetastet werden. Also die Würde des Menschen ist unantastbar und Artikel 1 ist unantastbar. Nora Bossong, vielen Dank. Nora Bossong ist preisgekrönte Schriftstellerin und wir schauen heute hier im Studio gemeinsam auf die Themen, die diesen Tag nachrichtlich prägen. Und wir waren gerade schon beim Grundgesetz und wir bleiben auch noch kurz dabei, wenn es nämlich ums Grundgesetz geht, das ja heute 75. Geburtstag feiert, oder wir feiern den Geburtstag des Grundgesetzes selber, kann sich ja jetzt irgendwie keine Kerze auf der Torte anzünden, dann lese ich dieser Tage oft die Formulierung: Die Verfassung ist gut, aber es kommt darauf an, sie zu leben, sie mit Leben zu füllen. Und ich lese gleichzeitig, dass es total wichtig ist, die Institutionen, die das Grundgesetz schützen, also zum Beispiel das Bundesverfassungsgericht, wetterfester zu machen oder zumindest gut darauf aufzupassen, um es zum Beispiel gegen Rechtsextremismus zu wappnen. Nora Bossong, ich habe jetzt so ein bisschen diese beiden Wahrnehmungen geschildert. Würden Sie sagen, das ist Alarmismus oder wirklich eine echte Gefahr, die da zur Sprache kommt mit diesem Schutzgedanken?
Na, ich glaube, wir haben tolle Institutionen und es ist auf jeden Fall von Vorteil, sie zu schützen und nicht zu delegitimieren. Also das bedeutet, dass natürlich auch immer eine Weiterentwicklung dieser Institutionen mitkommen muss, da wo sie nicht mehr hinreichend sind für die Gegenwart. Und ich finde erstmal Schutz von Institutionen eine gute Sache. Das ist ja noch nicht Alarmismus. Also das, ich habe immer so mit diesen 5:33, da scheint mir ein bisschen die historische Genauigkeit, also dann würde ich gerne mal genau wissen, auf was sich das bezieht. Es gibt bestimmt Parallelen, die man finden kann, aber so im Großen ist es mir ein bisschen zu schwammig. Aber ja, also Verfassungspatriotismus sagte ich ja vorher auch schon mal. Also wenn wir wirklich mit Freude Verfassungspatrioten und Patriotinnen sind, schadet das, glaube ich, nichts.
Ein Stichwort Alarmismus. Es gab heute einen Essay von der Schriftstellerin Eva Menasse in der Zeit. Da geht es darum, dass oft gesellschaftlich, aber aus ihrer Sicht viel zu alarmistisch argumentiert und diskutiert wird. Also es geht unter anderem eben dann auch um die Frage dahinter, was hält uns denn gesellschaftlich zusammen, auch in unser Miteinander? Und sie beklagt, dass bei all der Hassrede und dem Aufeinander rumhacken nur noch das bestehen kann, was sie Teflonseelen nennt. Und sie fragt, da zitiere ich sie jetzt, aber wie soll eine Gesellschaft zusammenstehen, wenn sie sich gerade das Gegenteil eingebimst hat, nämlich die Skandalisierung und Verächtlichmachung von allem und jedem, die hysterische Annahme, dass wirklich jeder plötzlich politisch hochverdächtig sein könnte. Das ist nicht logisch, nicht vernünftig und dennoch agieren wir täglich so. Teilen Sie diese Analyse?
Ja, ich teile eigentlich ihr Grundplädoyer für mehr Gelassenheit. Ich finde den Text, ich hätte mir den, glaube ich, kürzer gewünscht. So ein Drittel davon hätte mir gereicht, weil ihre Grundthese ist ja klar. Leute, beruhigt euch, redet lieber miteinander, als dass ihr euch anschreit. Absolut richtig. Sie schreibt gegen den Furor. Leider verfällt sie selbst ein bisschen in so ein Furor. Das ist so vielleicht.
An dem Begriff bin ich hängen geblieben, Furor. Was genau meinen Sie damit oder was genau meint Eva Menasse damit?
Gut, was Eva Menasse damit meint, kann ich natürlich nicht sagen, aber sicherlich dieses Aufgeregte, vielleicht nochmal zu Paulus, da kommt das Wort Furor sehr oft vor. Also er hat mit Furor die Christen bekämpft. Das heißt wirklich ganz, nicht synonym gesetzt, aber so ein bisschen fanatisch. Und Fanatismus bringt uns natürlich gesellschaftlich überhaupt nicht weiter. Ich finde, Eva Menasse ist ein bisschen schwammig, deswegen auf ein Drittel, glaube ich, wäre sie präziser gewesen, hätte ihre Gesamtbotschaft rübergebracht. Und so ist es so ein bisschen, wenn man nicht weiß, auf der einen Seite nur Teflon sehe ist auch blöd, aber dann findet sie, glaube ich, die ganz empfindlich sind und alles dann gleich als Angriff sehen, auch wieder blöd. Also da ist mir nicht so ganz klar, wo sie hin will. Aber um bei dem zentralen Thema zu bleiben, das wäre uns allen sehr, glaube ich, sehr von Vorteil, wenn wir reden, statt zu schreien. Und wenn wir es auch hinbekommen, unsere Solidaritäten und unser Miteinander nicht auf eine Meinung und 5 Zentimeter links von mir oder rechts von mir, rede ich schon nicht mehr mit den Leuten, nicht darauf zu beschränken. Das führt dann einfach naturgemäß zu einer gewissen Parzellierung und Blasenbildung.
Mir wurde gerade noch aus der Redaktion aufs Ohr gesagt, Furor ist lateinisch und heißt Wut. Ich hatte nie Latein, ich bitte um Nachsicht, dass ich das hier nicht direkt reinwerfen konnte. Ich habe auch den Eindruck, in diesem Essay sucht, und das haben Sie ja auch gerade schon anklingen lassen, Frau Bosson, sucht Eva Menasse verzweifelt eigentlich nach so einem Diskussionsraum. Also sie fordert ihn ein, aber sie macht jetzt keine Angebote, wo man den finden könnte, außer eben vielleicht in der Art, in der man diskutiert. Mir fällt da beim Nachdenken eigentlich immer als allererstes das Parlament ein, wo natürlich nicht alle mitdiskutieren können, aber wo natürlich die demokratisch gewählten Vertreterinnen und Vertreter der deutschen Bürgerinnen und Bürger sich streiten und das auch oft auf eine sehr konstruktive, auch hitzige Art tun.
Ja, ganz sicher. Es gibt auch beispielsweise in der Schule diesen Jugenddebattiert-Wettbewerb. Da wird das schon für Schülerinnen und Schüler eingeübt. Ich glaube, ab Jahrgangsstufe 7, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Also wie schaffen wir es, mit Argumenten zu überzeugen und nicht mit Aggressivität, nicht mit Lautstärke? Das ist etwas, was wir, glaube ich, nicht nur den Parlamenten überlassen sollten, auch wenn die da eine besondere Führungspositionen haben, wenn man so will. Aber das sollten wir vielleicht in die Schulen reintragen, weil wenn das Schülerinnen und Schüler schon lernen, dann besteht die Hoffnung, dass sie es dann nicht mit dem Übertritt in Ausbildung oder Universität wieder verlernen. Ja, da würde ich mir mehr von wünschen und mehr zuhören können. Also es ist so, diese klassische Form des Gehorsams wird oft missverstanden. Nicht Kadavergehorsam, sondern Gehorsam im Sinne von, ich höre, was du mir sagst.
Ich möchte gerne noch auf einen Aspekt eingehen aus dem Essay. Da geht es um die Frage, wo denn eigentlich eine rote Linie ist in der Diskussion. Weil man kann hitzig diskutieren, manchmal ist aber dann eine Linie überschritten. Und für Eva Menasse ist diese rote Linie das Strafrecht. Also sie schreibt, das Strafrecht ist die einzige rote Linie, die wir brauchen. Jetzt muss ich zum Beispiel an Bewegungen wie die letzte Generation denken, die sich auf die Straße kleben, die damit zivilen Ungehorsam üben und eben auch wissentlich Gesetze übertreten. Also das wird oft als Nötigung, also als Gewalt dann wirklich ausgelegt, auch gerichtlich, wo was übertreten wird, wo aber natürlich so eine ganz große Überzeugung für ein Thema, was den jungen Menschen am Herzen liegt und wo sie wirklich für einstehen, für die künftigen Generationen, nämlich den Kampf gegen die Klimakrise, einstehen. Da komme ich oft dann an so eine Grenze, wann denn eigentlich so eine Gesetzesübertretung okay ist und wann man aber eben mit sehr harter Hand auch zu Recht wirklich sagen sollte, nee, das ist jetzt eine kriminelle Vereinigung zum Beispiel, wie es auch gerade tatsächlich im Raum steht.
Na, jetzt wieder Ungehorsam würde ja keinen Sinn mehr machen, wenn die sich an alle Regeln halten würden. Dann wird es so ein bisschen verpuffen. Ich habe bei der letzten Generation ein gewisses Problem, weil ich momentan eher beobachte, dass es kontraproduktiv für ihre Ziele ist, was sie machen. Ich finde ihre Ziele eigentlich gut. Ich habe auch am Anfang diese Art und Weise, sich selbst eigentlich ohnmächtig zu machen in so einer Position, in der man angeklebt ist, sich ja auch auszuliefern kann, einfach ein Auto losfahren, also ich würde es mir nie unbedingt trauen, fand ich eigentlich eine ziemlich clevere Idee, weil das ist eigentlich Gewalt gegen sich selbst und nicht gegenüber, also dann erst im zweiten Schritt vielleicht gegenüber der Straße oder gegenüber dem Straßenverkehr. Aber ich sehe nicht, dass die mit ihren Zielen da weiterkommen. Und da würde ich mir wünschen, dass sie sich vielleicht nochmal was anderes überlegen. Denn die Ziele finde ich absolut plausibel, nachvollziehbar, wichtig. Also da bin ich nicht gegen die. Es gibt aber natürlich, nehmen wir zum Beispiel Herrn Höcke, der SA-Parolen wiederholt. Als Geschichtslehrer wusste er natürlich nichts davon, dass das in irgendeiner Weise damit zusammenhängen könnte.
Und das war Sarkasmus, sage ich nochmal dazu.
Ja, genau. Und da würde ich sagen, man kann auch sagen, es ist in gewisser Weise ziviler Ungehorsam. Der ist mir nun weit weniger sympathisch. Also ich glaube schon, dass wir uns erstmal an eine Rechtsstaatlichkeit auf die verständigen sollten. Und es kommt aber auch noch hinzu, dass natürlich auch Meinungen, die nicht justiziabel sind, ich kann die grauenhaft finden. Das muss ich in gewisser Weise aushalten, in dem Sinne, dass ich es nicht anzeigen kann. Aber es bedeutet nicht, dass ich mir das anhören muss. Also wenn jemand antisemitische Sachen, die noch nicht justiziabel sind, äußert, habe ich überhaupt keine Verpflichtung, mich da hinzusetzen und mir das dann irgendwie 2 Stunden lang anzuhören. Ich kann mich einfach wegbewegen und ich kann ihm auch ziemlich, oder ihr, wem auch immer, sagen, das finde ich völlig daneben, was du machst und bitte beschäftige dich nochmal mit dem, was du hier eigentlich gerade sagst. Also es ist nicht, dass ich zuhören muss und es ist auch nicht, dass ich das nicht wieder, also dass es widerspruchsfrei sein muss.
Etwa 100 pro-palästinensische Aktivistinnen und Aktivisten haben in Räumen der Berliner Humboldt-Universität übernachtet und noch einige sind dazugekommen, um diese Räume auch heute besetzt zu halten. Und sie haben auch gesagt, wir haben nicht vor, so schnell wieder zu gehen. Eine Vertreterin hat verlauten lassen, sie wollen die Räume so lange besetzen, bis ihre Forderungen erfüllt sind. Und die sogenannte Student Coalition Berlin, die wirft Israel in einer Mitteilung Völkermord vor, laufende Massenmorde und es gehe um die bedingungslose Solidarität mit dem palästinensischen Volk. Bis 18 Uhr ist die Besetzung laut Hochschulsprecherin Christiane Rosenbach noch geduldet und sie könnte aber nicht sagen, wie das weiter ist, also wie das weitergeht. Da muss man dann heute den Tag auch einfach abwarten. Die Schriftstellerin Nora Bosson ist hier bei mir im Studio. Ich finde, diese Verlautbarung, dass es bis 18 Uhr geduldet ist, klingt jetzt erstmal zumindest nach so einem winzigen Dialog, der da stattfindet, um die Eckdaten zu klären, dass so ein Protest eben nicht Gesetze überschreitet. Oder wie sehen Sie das?
Naja gut, das kann man so oder so sehen. Es gibt ja sowas wie Hausfriedensbruch. Es gibt Meinungsfreiheit, aber es ist jetzt nicht so, dass, wenn Sie eine Meinung äußern, Sie sich da bei mir ins Wohnzimmer setzen können und ein Plakat hochhalten. Dann geht es immer noch darum, finde ich Ihre Meinung in Ordnung oder finde ich die eher nicht so gut. Aber im Zweifelsfall hätte ich schon das Recht, sie dann auch mal rauszuwerfen.
Obwohl eine Uni, das ist, glaube ich, auch gerichtlich oft nicht so klar auch als öffentlicher Raum gelten könnte.
Das stimmt, aber wenn sich beispielsweise, könnte man jetzt mal sagen, jüdische Studierende bedrängt fühlen davon, dann ist das, glaube ich, schon eine andere Sache. Und scheint es ja durchaus auch diese From the River to the Sea Parolen gegeben zu haben, die man durchaus als anzweifelndes Existenzrecht Israels verstehen kann. Damit persönlich habe ich schon Schwierigkeiten. Also aus meiner Wohnung wären die Leute schon rausgeflogen. Diese Frage nach Dialogbereitschaft, ja, Dialog finde ich erstmal eine sinnvolle Sache. Dialog finde ich besser, als sich anzuschreien oder anzuschweigen. Letztlich Solidarität mit einer Zivilbevölkerung finde ich auch gut. Das scheinen mir ja Sozialwissenschaftler, also ich weiß nicht so genau, warum die sich jetzt hier gerade als Völkerrechtler aufspielen, die, bevor es überhaupt zu einer im ICC, im Internationalen Strafgerichtshof, der sich gerade dieses Prozesses annimmt, zu einer Verurteilung kommt, warum die hier schon Vorverurteilung haben, das ist alles etwas, was aus meiner Sicht sehr problematisch ist. Ob es nur israelkritisch ist, ob es israelfeindlich ist oder ob es antisemitisch ist, darüber gibt es sicherlich unterschiedliche Meinungen, aber von Verurteilungen in diesem Fall halte ich nicht besonders viel und ich glaube auch nicht, dass es besonders produktiv ist für wirklich die Friedensbemühungen, die es geben sollte. Übrigens gibt es da viel zu wenige. Eigentlich ist es immer nur ein sich gegenseitig Schuld zu werfen und zwar auf höchstem Niveau. und das sind ja noch nicht mal die Seiten, die argumentieren, sondern Leute, die jetzt meinen, für die sprechen zu können, greifen sich auf eine Art und Weise an, die überhaupt keinen Dialog mehr zeigt. Und da würde ich mir wünschen, vielleicht Urteile wie Völkermord Gerichten zu überlassen. Umgekehrt vielleicht auch nicht unbedingt, wie es Volker Beck getan hat, den Internationalen Strafgerichtshof zu delegitimieren. Das finde ich auch nicht besonders produktiv. Das
ist ein ehemaliger Grünen-Politiker und jetzt Vorsitzender der Deutschen Jüdischen Gesellschaft, wenn ich es richtig weiß. Ne?
Genau. Und es ist
Deutsch-Israelische Gesellschaft.
Es ist sicherlich ein hoher Verdienst, wenn er sich immer wieder gegen Antisemitismus einsetzt. Wahnsinnig wichtig in dieser Gesellschaft. Aber ein Gericht zu delegitimieren, weiß ich gar nicht, ob es da nicht so auch wieder kontraproduktiv ist und der Sache, dass man sich auch eigentlich Friedensbemühungen wünscht, ein bisschen im Weg steht.
Stichwort Dialog. Heute um 15 Uhr soll es einen Dialog geben. Da ist ein Termin angesetzt für eine Diskussion zwischen dem Humboldt-Universitätspräsidium, zwischen Besetzerinnen, Besetzern, Wissenschaftlern. Da wird die genaue Zusammensetzung offenbar auch gerade noch festgezurrt. Dieser Raum für Diskussion, den Punkt hatten wir ja auch beim letzten Thema schon, der wird ja total oft gefordert. Jetzt ist das ein Versuch, sich wirklich auf Augenhöhe auszutauschen und eben nicht zu besetzen und sich möglicherweise von der Polizei wegtragen lassen zu müssen, weil man an den Fenstern umgedrehte rote Dreiecke angebracht hat. Ein Symbol, das seit dem 7. Oktober auch als Hamas-Symbol gelten kann, sozusagen. Also der Versuch eines konstruktiven Austauschs. Wir können natürlich Stand jetzt noch nicht sagen, wie das ablaufen wird. Aber was würden Sie denn sagen, Frau Bosson, braucht es, damit das wirklich konstruktiv bleibt oder wird und eben nicht eskaliert?
Also man kann ja erstmal einen Dialog probieren. Wenn der eskaliert, wenn es da Hamas-Verharmlosungen gibt, dann kann man einen Dialog auch immer sofort wieder abbrechen. Und ich glaube, das ist das gute Recht. Und ich würde mir da von der Uni wünschen, dass sie, wenn es wirklich zu Hamas-Verharmlosungen kommt, wenn es zu einer Verharmlosung der Opfer des Terrorangriffs kommt, einfach zu sagen, so, wir haben es versucht, wir haben euch hier euren Dialog Platz gegeben, aber wir möchten gerne über Tatsachen reden. Wir möchten gerne über letztlich auch wieder menschenwürdig über Menschen reden und nicht, aber das kann ich natürlich nicht sagen. Vielleicht sind es ganz reflektierte Leute, die auf diese Art und Weise demonstrieren. Das kann ich ja nicht vorhersehen. Mir scheinen jetzt einige Indizien eher für wieder einen gewissen Furor zu sprechen, der erstmal runterkommen muss, um einen gewinnbringenden Dialog anzustreben.
Nora Bosson hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Die Zahl der Abschiebungen aus Deutschland ist in den ersten drei Monaten des Jahres deutlich gestiegen. 4.791 Menschen ohne Aufenthaltsstatus seien bis Ende März abgeschoben worden. Das hat das Bundesinnenministerium mitgeteilt. Und zwar als Antwort auf eine Anfrage aus der Gruppe der Linken im Bundestag. Zwischen Januar und März 2023 waren das eben weniger. 3.566 Ausländerinnen und Ausländer sind abgeschoben worden. Jetzt bin ich nicht sicher, wie diese Zahlen zu interpretieren sind, weil es eben auch so ist, dass mehr Menschen hier hinkommen und es deswegen natürlich sein kann, dass zahlenmäßig dann auch mehr abgeschoben werden. Aber die Frage dahinter, hinter diesen Abschiebungszahlen, ist natürlich trotzdem immer auch die dieses, was schaffen wir? Und wir hören ja immer wieder von Schulen, von Kommunen, von Behörden, dass eine weit wachsende Zahl von Menschen, die zu uns kommen, die eben keine Aufenthaltsberechtigung hier erlangen, zu einer Überforderung führt.
Ja, ich glaube, das muss man ernst nehmen, ohne deswegen sowas wie Abschiebung zu feiern. Also das ist immer etwas, was ich bei Politikern und Politikerinnen unangenehm finde, wenn das wie so triumphal hergetragen wurde. Ich bin nicht dagegen, dass es Regeln gibt. Und wenn es klar und geprüft wurde, jemand hat wirklich kein Aufenthaltsrecht hier, dann muss es auch Möglichkeiten geben, dass eben ein dauerhafter Aufenthalt hier nicht ewig lange geduldet wird. Aber dieses Triumphalistische, finde ich, ist mir sehr, sehr unangenehm. Gleichzeitig natürlich, also wir müssen gucken, wie können Kommunen entlastet werden? Wie kann das Pensum geschafft werden? Wie können vielleicht auch Menschen anders verteilt werden? Ich glaube, es gibt aber auch Kommunen, in denen die sich sehr, sehr fremdenfeindlich zeigen. Da möchte man vielleicht jetzt auch niemanden hinschicken, der sichtbar Migrationshintergrund hat. Also was muten wir Menschen zu? Das sind sehr viele Fragen. Ich glaube, jeder kann einen kleinen Teil beitragen. Wer besonders engagiert ist, kann sich zum Beispiel freiwillig als Deutschlehrer oder Deutschlehrerin melden. Ich glaube, das macht mehr Sinn, als das ein oder andere zu beklagen, einfach mit anzupacken. Ohne dass ich sagen würde, hey, ihr habt ja alle zu viel Zeit. Also das ist schon eine große Aufgabe. Aber je mehr mit anpacken, desto besser ist es, das zu stemmen.
Jetzt haben wir ja gehört, Sie studieren gerade katholische Theologie, sind auch gläubige Katholikin. Die Kirchen sind da ja sehr klar in ihrer Haltung. Die würden das, was ich in der Anmoderation gesagt habe, nämlich Menschen zurückschicken, die hier kein Aufenthaltsrecht haben, vielleicht nicht unbedingt uneingeschränkt so unterschreiben, weil es da eben die Prämisse gibt, wir empfangen Menschen und behandeln sie hier gut und nehmen sie möglicherweise eben auch auf. Wie gehen Sie denn da mit diesen zwei Herzen in Ihrer Brust um? Weil Sie eben als Katholikin ja viel mit dieser Position konfrontiert sind, aber gerade ja selber auch gesagt haben, man muss auch pragmatisch rangehen.
Naja, ich glaube, also aus meiner Sicht unterscheidet sich das nicht so. Ich würde immer sagen, Schutzsuchende haben absolutes Recht. Und die dürfen wir nicht abschieben und die dürfen wir vor allem, nicht vor allem, aber ebenso wenig dürfen wir sie menschenunwürdig behandeln. Was betrifft diese ganzen Lager, die man baut, Moira oder, also da sind ja wirklich menschenunwürdige Bedingungen. Das kann so nicht aufrechterhalten werden. Und bei so etwas wie der Prüfung, ob jemand ein Bleiberecht hat oder nicht, muss es fair zugehen. Das kann nicht sein, dass jemand Rechtsbeistand vorenthalten wird oder aufgrund von mangelnder Sprachkenntnisse nicht gut beraten ist. Also da bin ich absolut auf der Seite der Schutzsuchenden. Ich glaube nur, wenn alles fair abgelaufen ist und wenn dann klar ist, nee, ehrlich gesagt, nee, komm nicht zu dem Schluss, dass das hier jemand ist, der wirklich Schutzanrecht hat, dann kann man tatsächlich sagen, naja, würden lieber jemanden aufnehmen, der wirklich den Schutz braucht. Aber auch da kann es nicht sein, dass man Menschen unwürdige Bedingungen schafft, beispielsweise Abschiebehaft oder bestimmtes diskriminierendes Verhalten an den Tag legt. Also da wäre ich auch sehr, sehr vorsichtig. Aber sozusagen eine komplett offene Grenze, kommt alle her und die Kommunen brechen zusammen, hilft, glaube ich, auch den Schutzsuchenden nicht unbedingt.
Nora Bosson ist preisgekrönte Schriftstellerin und sie hat ein Guilty Pleasure hier mitgebracht. Also etwas, wofür sie sich ein bisschen schämt, was ihr ein bisschen unangenehm ist. Was denn, Frau Bosson?
Ja, Guilty Pleasure ist es eigentlich. Es gibt ja, glaube ich, noch so eine andere Kategorie, was mir Freude macht. Dazu hätte es eigentlich gepasst. Das Guilty ist eher der Blick von außen. Ich habe nämlich kürzlich angefangen, Pole Dance zu tanzen. Und das macht wahnsinnig Spaß. Es hat aus meiner Sicht sehr viel, also es ist eine Sportart, es ist sehr anstrengend, also man muss wirklich Muskeln aufbauen und es hat viel mit Akrobatik zu tun, man lernt dann Figuren, auch teilweise kopfüber und so weiter, also ich finde es toll, es macht wahnsinnig Spaß, hat auch was von Karussell, man dreht sich um eine Stange, aber dadurch, dass das sehr assoziiert ist mit den Auftritten von Pole-Dancerinnen in Nachtclubs, hat es dieses Guilty von außen. Das heißt, es wird so ein bisschen in die Schmuddelecke gestellt. Es kommt da auch vor, wenn man es jetzt schmuddelt. Ich finde, meistens sind es ja weibliche Tänzerinnen, jede, die das macht, finde ich überhaupt nicht schmuddelig. Schmuddelig ist es dann eher, wenn sich ein Gast vielleicht nicht so ganz an die Regeln hält, die da wären, dass man solche Frauen, auch wenn sie da leicht bekleidet an der Stange tanzen, nicht einfach begrapschen darf. Das wäre dann das Schmuddelige eher. Und man muss es tatsächlich recht leicht bekleidet machen, weil man braucht die Haut, sonst rutscht man wie so ein nasser Sack an dieser Stange runter, was man allerdings am Anfang sowieso des Öfteren tut und die Eleganz vielleicht zuerst mit den Wochen und Monaten aufbaut.
Obwohl, Sie haben Videos auf Instagram geteilt von diesem Sport. Also man sieht Sie da wirklich auch um die Stange tanzen. Ich finde, es sieht schon sehr professionell aus.
Ja, das war erst meine dritte Stunde. Also warten Sie ab, bis ich die nächsten Videos poste. Da wird es noch. Da hebe ich mich dann auch so ein bisschen. Gestern habe ich meine erste Überkopffigur gelernt. Ist zu viel gesagt, aber sie wurde mir gezeigt. Ich habe sie einmal nachgemacht und es hat halbwegs ohne übermäßig große Eleganz geklappt.
Ich finde es total interessant, weil eine Freundin von mir macht das auch als Sport, also Pole Fitness dann auch, nennt sich dann eben statt Pole Dance. Und die erzählt auch, dass es doch auch in ihrem Umfeld, vor allem auch von den Älteren, also ihren Eltern oder ihren Großeltern, echt auch nach wie vor dieses Augenbrauen hochziehen gibt. Und sie sagt aber eben, ähnlich wie Sie es auch gerade geschildert haben, das ist hochsportlich, das ist feministisch, das ist stärkend, sich auch diese Stange so zu eigen zu machen sozusagen, ne? Und da wirklich mit der eigenen Muskelkraft sich hochzuziehen. Was fasziniert Sie denn an diesem Sport? Also warum haben Sie es angefangen?
Also mir macht es einfach Spaß. Ich habe vorher versucht, Ballett in meinem fortgeschrittenen Alter noch zu lernen. Das ist, macht irgendwie auch Spaß, aber es ist dann doch ein bisschen deprimierend, wenn man nach einem Jahr immer noch mehr wie die tote Ente als wie der sterbende Schwan aussieht. Beim Pole Dance ist einfach das Tolle, dass man dann doch etwas schneller nach irgendwas aussieht. Also für die Geburtstagsparty würde es wahrscheinlich in einem halben Jahr schon reichen, noch nicht für eine Meisterschaft. Aber man sieht schneller wirklich, dass man coole Bewegungen machen kann. Dann hilft natürlich auch die Stange, weil wenn die sich selbst dreht, dann hat das alles mehr Dynamik. Es ist wirklich so ein bisschen dieses Karussell-Feeling. Also es ist was sehr Spielerisches und gleichzeitig wahnsinnig Anstrengendes, Auspowerndes.
Und, das haben Sie mir vorher schon verraten, es wird von der Krankenkasse gefördert, oder?
Ich lasse es mir jetzt nicht fördern, aber die DAK tatsächlich empfiehlt Pole Dance als mögliche Fitness-Sache. Man muss sagen, man kriegt am Anfang relativ viele blaue Flecken. Also es ist nicht ganz ohne Schmerzen zu haben, zumindest für die Anfänger. Aber das mit der DRK habe ich vor allem rausgesucht, um auch den älteren Mitgliedern meines Freundeskreises zu sagen, dass ich da nicht was total Schlimmes mache und hier nicht kurz vor der Prostitution stehe.
Nora Bossong, vielen Dank für Ihren Besuch und für Ihre Gedanken.
Sehr gern.